Ich glaube, dass diverse Teams immer ein Mehrwert sind für alle. Also ob es jetzt ein Mann im Frauenteam ist oder eine Frau im Mann-Team, das ergänzt sich immer gut. Wobei man, glaube ich, auch nicht immer klar daran festmachen kann, was kann vielleicht die Frau und was kann der Mann gut. Es gibt ja auch viele Männer, die auch ein Einfühlungsvermögen haben, eine Empathie und Situation gut meistern, wenn es mal schwierig wird.
Das war Britta Karlsson, Co-Trainerin der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Ja, wenn wir über Fußball sprechen, müssen wir natürlich auch über Frauenfußball reden. Und deswegen haben wir uns heute Britta Karlsson eingeladen, die Co-Trainerin der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Britta kommt aus Schleswig-Holstein, hat eine große Karriere als Fußballerin hinter sich und aktuell ist sie eben als Trainerin erfolgreich, noch als Co-Trainerin, aber vielleicht bald schon in der Cheftrainerrolle. Darüber haben wir auf jeden Fall gesprochen und natürlich auch über das, was die Frauen zuletzt erlebt haben. Eine tolle WM, eine enttäuschende Europameisterschaft, wie nah liegen Euphorie und Enttäuschung beieinander, darüber haben wir gesprochen, aber auch über die Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball und warum es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, in den klassischen Rollenverteilungen zu denken.
Da muss ich gestehen, das war auch echt eins der Themenfelder, die wir uns rausgesucht haben, die ich mit am interessantesten fand. Und ich war sehr neidisch, dass du dieses Interview geführt hast.
Und ich muss dir sagen, es war richtig cool, sich mit ihr zu unterhalten. Wir hören mal rein, wie es war.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien.
Sie ist die erste Schleswig-Holsteinerin, die 2012 die Fußballlehrerlizenz erlangt hat und damit jede Mannschaft dieser Welt trainieren dürfte. Sie hat als Spielerin den Aufschwung des Frauenfußballs in Deutschland hautnah miterlebt und zumindest auf Vereinsebene nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Als Co-Trainerin der Frauenfußball-Nationalmannschaft hat sie erfahren, wie nah Euphorie und Enttäuschung beieinander liegen. Sie wird uns verraten, ob Mehmet Scholl wirklich lustig ist und wie es ist, mit Stefan Effenberg die Schulbank zu drücken. Wir wollen über das bittere Vorrunden aus der Frauen bei der WM in Australien sprechen und auf die Heim-EM der Männer blicken. Sie wird uns erklären, worauf es bei der Kadernominierung ankommt und was Männerfußball vom Frauenfußball lernen kann. Bei uns im EM-Podcast zu Gast Britta Karlsson. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke schön.
Britta, wir kennen das ja alle aus der Schule. Einer ist immer der Klassenclown. Als du 2012 beim DFB die Fußballlehrerlizenz absolviert hast, waren ein paar sehr prominente Teilnehmer dabei, unter anderem Mehmet Scholl und Stefan Effenberg. Vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ist Mehmet Scholl wirklich ein lustiger Kerl?
Also Mehmet ist erstmal ein ganz, ganz toller Kerl. Er war aber definitiv nicht bei uns der Klassenclown. Das hat er nicht gemacht. Es war gerade für mich total schön, dass du Ex-Profis auf diesem Niveau in dem Kurs hattest, weil das waren eigentlich die lehrreichsten Stunden für mich. Gar nicht der, damals war es noch ein bisschen anders aufgezogen, der theoretische Frontalunterricht, sondern eher die Gespräche in den Pausen oder am Abend. Gerade, ob es jetzt Stefan war, ob es Mehmet war oder auch andere, die dabei waren, Christian Wörns. Ich glaube, wir waren eine sehr heterogene Truppe. Es hat extrem viel Spaß gemacht und gerade von denen die Erfahrungen mitzubekommen, auch was die an Trainer und Trainerinnen schätzen, was sie erwarten als Spieler und was sie auch selbst investieren, das war schon sehr, sehr wertvoll für mich.
Ist also nicht so, dass Papa von früher erzählt, sondern man da schon auch in den guten Austausch sozusagen geht?
Ja, ich musste mir so ein bisschen erarbeiten, das ist schon so. Da war der Frauenfußball oder der Fußball mit uns Frauen, weil Frauenfußball ist immer ein bisschen ein komisches Wort, noch nicht so positioniert und platziert, wie es vielleicht heutzutage ist und auch noch vielleicht besser in der Zukunft wird, sondern ich musste mir schon meinen Platz in der Gruppe erarbeiten und den habe ich mir, glaube ich, auch erarbeitet und das Vertrauen, ja, mir erarbeiten bei gerade Leuten wie Stefan und Mehmet, die schon schauen, wie ist der Mensch, wie steckt er dahinter, was ist für ein Typ und ja, es hat, wie gesagt, extrem viel Spaß gemacht, wir hatten tolle Runden und zum Teil heute auch noch Kontakt miteinander.
Und beide sind tatsächlich gar nicht als Trainer aktuell tätig. Der eine ist omnipräsent, Stefan Effenberg zumindest als TV-Experte. Du hast ja nach deiner aktiven Zeit als Fußballerin 2008, bist du dann Co-Trainerin beim VfL Wolfsburg geworden. War eigentlich schon immer, auch während deiner aktiven Zeit, klar, dass du mal Trainerin werden willst? Oder wie ist das gekommen?
Nee, also es war jetzt nicht so, dass ich das als Karriereplan hatte. Das aus dem Grund schon nicht, weil es eigentlich noch keine Vorstellung gab, dass eine Trainerin von diesem Job leben könnte. Also das waren ja wenige Jobs, sei es beim Verband vielleicht mal, also sei es jetzt DFB oder in den Ländern, in den Bundesländern als Verbandssportlehrerin zu arbeiten. Das waren eigentlich die einzigen Möglichkeiten. In der Bundesliga selbst war es ja nicht so, dass da jetzt viele Frauen waren. Ist ja heutzutage zumindest in Deutschland auch nicht so, dass du ein klares Berufsbild irgendwie hattest, dass du sagst, ja, ich werde Trainerin und werde meinen Lebensunterhalt damit verdienen. Das war nicht so. Insofern hatte ich da jetzt nicht die konkrete Vorstellung. Ich wollte immer Trainerin sein, aber das natürlich eher parallel auch schon angefangen mit, ich glaube 19 war ich in Kaltenkirchen. Da hatte ich dann meine erste E-Jugend, die ich trainiert hatte und hatte so ein bisschen da dann angefangen, die Karriere zu starten. Aber wie gesagt, so ein richtiges Karrierebewusstsein dafür hatte ich eigentlich nicht. Und ich hatte dann eher Förderer, so wie Tina Teune, die gesagt hat, du musst die Trainerlizenz machen, ich sehe dich da. Und ich glaube, hättest du solche Menschen nicht gehabt, dann weiß ich auch nicht, ob ich dann die A-Lizenz und den Fußballlehrer wirklich gemacht hätte.
Du bist ja in Kiel geboren, hast als Spielerin später den Durchbruch beim HSV geschafft und 2001 bist du nach dem Bundesliga-Aufstieg vom Schmalfelder SV in den Volkspark gewechselt. Dein Trainer war damals Jens Martens, der ja kürzlich als Interimstrainer beim VfB Lübeck auf seine alten Tage nochmal eingestiegen ist. Wir haben mal mit Jens Martens gesprochen, welche Erinnerungen er noch an dich hat. Ich denke, er hatte da so eine Ahnung, wie es mit dir ausgehen könnte.
Alter war eine ehrgeizige, technisch beschlagene und bewegliche Mittelfeldspielerin, eine Führungsperson, die Verantwortung übernommen hat, kritisch, lautstark auf dem Platz und über den Tellerrand hinausgeblickt hat. Mit diesen und weiteren Eigenschaften war eine tolle Trainerkarriere vorhersehbar. Und entsprechend ist es auch gekommen. Großen Glückwunsch dazu.
Also, Britta, Jens wusste offensichtlich, was mit dir passieren wird in Zukunft, nämlich, dass du eine tolle Trainerkarriere einschlagen wirst.
Ja, das ist schön zu hören. Das ist irgendwie witzig, weil es echt schon lange her ist. Ich glaube, es war sogar vor 2001. Das steht, glaube ich, immer irgendwie überall falsch. Ich war nur 2 Jahre in Schmalfeld.
Und ja.
Ich glaube, 99 schon beim HSV. Ich war fast 6 Jahre da. Und ja, es freut mich, wenn Jens das früher schon erkannt hatte. Mein erster Trainer beim HSV. Und ich glaube, ich war nicht immer so einfach für die Trainer. Das diesmal vielleicht auch ein bisschen zwischen den Zeilen. Kritisch, lautstark, meinungsstark. Aber ich glaube, das ist gerade das, was man auch heute braucht. Und was es sicherlich nicht immer einfach macht, jetzt auf der anderen Seite zu stehen. Aber gerade das sind auch die Spieler und Spielerinnen, die auch dann den Unterschied machen.
Ja, und ich denke schon, dass auch ein Trainer heutzutage einen mündigen Spieler vor sich haben will, um in den Dialog zu treten, braucht es auch natürlich eine gewisse Energie und auch eine gewisse Extrovertiertheit in solchen Situationen, dass man da auch seine Meinung sagt, ne? Also ohne das wird es auch schwierig. Du hast zwischen 2004 und 2007 aber deine erfolgreichste Zeit beim FFC Turbine Potsdam gehabt. Das habe ich hoffentlich richtig nachgeschlagen.
Ja.
Und ja, bist da auch zur Nationalspielerin gereift, ne? Du bist Meister geworden, Pokalsieger, hast den UEFA Women's Cup gewonnen, bist Europameisterin mit der Nationalmannschaft 2005 in England geworden. Du hast aber tatsächlich damals ganz andere Verhältnisse im Frauenfußball vorgefunden. Du hast tatsächlich neben dem Sport noch arbeiten müssen. Nimm uns doch mal mit und erklär mal ein bisschen, wie damals die Zeit so war.
Ja, wir waren ganz normal Amateursportlerinnen, so wie es jetzt auch viele andere Sportarten noch sind. Ich hatte zu meiner Zeit beim HSV ganz normal in der Bank gearbeitet, 40-Stunden-Woche Nachwuchskräfteführungsprogramm gemacht, am Samstag Bankfachbild, sonntags Bundesliga. Dann 4 bis 5 Mal die Woche trainiert. 19:30 war die Trainingszeit der Frauen, weil halt auch alle arbeiten mussten. Und ich glaube, einen anderen Platz hätten wir uns auch nicht bekommen. Dann, wenn es ging, halt nochmal vielleicht vormittags mit den Jungs zusammen. Das waren schon sehr, sehr lange Tage. Aber es hat mich, wahrscheinlich weil ich noch jung war, überhaupt nicht gestört. Ich habe es gerne gemacht. Ich fand es nicht als Belastung. Und der Schritt zur Turbine war so, dass man da hätte sicherlich Profi sein können. Aber das Gehalt hätte zum Leben gereicht, plus minus null wärst du rausgegangen, weil du ja noch deinen Erstwohnsitz behalten hast mit meinem Mann. Und ich hatte eine WG in Potsdam in der Platte, weil das war dann bezahlbar. Wir haben da 1.600 € brutto verdient. Ich glaube, das hast du dann mit Abzügen auch fast netto. Ja, insofern, du hast es ja nicht wegen des Geldes gemacht oder was auch immer dahinter steckt als extrinsische Motivation, sondern weil du wusstest, du kannst jetzt mit den Top-Spielerinnen auf höchstem Niveau spielen. Du kannst theoretisch Profi sein. Ich habe es auch mal ein Vierteljahr probiert. Es war mir dann zu langweilig und konnte dann bei unserem Sponsor nochmal arbeiten nebenbei. Also auch da nochmal reinschnuppern. Natürlich dann ohne Stress, weil Potsdam, das Training war dann schon sehr, sehr hart mit manchmal 2 bis 3 Mal am Tag in den Vorbereitungen oder auch in der Woche. Da war der Regenerationslauf manchmal anstrengender für mich als das Spiel.
Die Zeiten haben sich geändert, muss man sagen. In den letzten 20 Jahren ist ganz viel passiert. Die Frauen sind heute Profis wie die Männer. Das muss man einfach so sehen. Und wenn du nun darauf zurückblickst, du kennst ja auch die heutige Zeit, bist ja sehr nah auch dran an dem Geschehen, was in der Bundesliga passiert. Wärst du lieber heute Profi als damals?
Nein, kann ich so sagen. Also ich freue mich total für die Spielerin, auch für das ganze Umfeld, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und ich würde mir wünschen, dass es auch irgendwann für die gesamte Liga so ist, dass Spielerinnen nicht mehr nebenbei arbeiten müssen, sondern können. Und wenn sie wollen, auch das dann machen, ob es studieren ist. Ich finde es immer gut, wenn man ein zweites Standbein hat. Wahrscheinlich wird es dann eher in die Richtung Studium gehen, dann dauert es auch ein bisschen länger, ist ja auch okay. Aber ich möchte nicht missen, so wie ich groß geworden bin, beim Schmalfelder SV, was die auch erste Liga gespielt haben, wo Mama dann irgendwie den Kuchen verkauft hat und Papa die Kasse gemacht hat. Ich glaube, das prägt einen auch als Menschen. Und dennoch profitiere ich jetzt ja auch davon, wie es ist. Also ich kann da jetzt in diesem Job arbeiten. Ich bin dankbar dafür und alles hat seine Zeit. Und ich bin froh, dass ich das Ganze ein Stück mit begleiten durfte und jetzt auch sehe, wie alles wächst und vielleicht manchmal auch dann den mahnenden Finger vielleicht mal auch erheben kann aus den Erfahrungen, die man einfach gesammelt hat.
Wachsen ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Der Frauenfußball ist enorm gewachsen, zumindest in Deutschland in den letzten Jahren. Die Sichtbarkeit hat sich total erhöht, wie ich finde. Also Bundesligaspiele der Frauen werden übertragen. Das Zuschauerinteresse ist insgesamt riesig im Vergleich zu deinen Zeiten. Das muss man so sehen. 17,9 Millionen TV-Zuschauer, ich habe das mal rausgesucht, haben 2022 das EM-Finale sich angeguckt. Trotzdem haben wir in Deutschland häufig die Kritik, hören wir in Deutschland häufig Kritik, dass wir so viel Nachholbedarf noch haben. Ist das so, dass wir notorische Nörgler sind oder hinken wir im europäischen Vergleich wirklich so weit hinterher?
Ich glaube, das sind verschiedene Dinge. Wenn man das jetzt auf Nationalmannschaftsebene sieht, ist es ja so, dass wir einfach die Jahre zuvor sehr, sehr erfolgreich waren, weil wir einfach weiter waren. Und sicherlich hat man das da verpasst, die nächsten Schritte zu machen, sondern hat sich vielleicht auch ein bisschen auf den Begebenheiten, den Rahmenbedingungen ausgeruht. Andere Nationen haben nachgezogen. Ich glaube, das ist im Männerbereich nicht anders, dass da mittlerweile überall professionellere Strukturen sind, die das Team kann verteidigen, die Athletik stimmt. Das ist das eine. Was Liganiveau betrifft, ist es ja auch so, ist ja auch, entspricht ja nicht immer ganz der Wahrheit. Ist das ja auch in England erst seit ein paar Jahren so, dass es dann bergauf geht. Ich glaube, seit der WM in Kanada, wo sie relativ weit gekommen sind, ist das erste Mal so ein bisschen publik geworden. Natürlich war jetzt die EM vor 2 Jahren nochmal ein riesiges Sprungbrett für die Sponsorenverträge. Und wenn man das dann vergleicht, auch mit dem Männerbereich, ist es ja auch die Premier League, die deutlich mehr Gelder generiert als jetzt die deutsche Bundesliga, die, glaube ich, auch die Farmers League genannt wird. Und dennoch sollten wir uns nicht verstecken, denn bis auf dieses Jahr waren die Jahre zuvor immer gerade der VfL Wolfsburg ein Aushängeschild für den deutschen Frauenfußball und das kommt nicht von ungefähr. Auch jetzt der FC Bayern München geht jetzt genau in die richtige Richtung, noch mehr internationale Spielerinnen vielleicht auch da zu integrieren, auch Topspielerinnen zu holen, um auch da oben mitzumischen. Sicherlich bedarf es noch in den Strukturen eine Anpassung. Da sind uns die Engländer und auch vielleicht die eine andere europäische Mannschaft noch voraus. Aber es ist ja nicht so, dass weder der DFB noch die Vereine das nicht wollen, sondern auch jetzt überlegen, wie können wir das gemeinsam angehen, dass wir da die nächsten Schritte machen.
Ist ein bisschen parallel zu den Männern auch, muss man sagen, ne? Also gerade was die Nationalmannschaft anbelangt, auch da wird sich, so wie du es gesagt hast, vielleicht ein bisschen darauf ausgeruht, dass alles gut lief. Und auch die Bundesliga hat wahrscheinlich in den vergangenen Jahren ein bisschen gebraucht, um sich anzunähern. Trotzdem sind natürlich auch die Verhältnisse in England ganz andere. Das ist natürlich auch klar. Das hängt auch mit den finanziellen Möglichkeiten in irgendeiner Art und Weise zusammen. Du bist ja Co-Trainerin 2018 der deutschen Frauennationalmannschaft geworden. Wir haben eben über das gestiegene öffentliche Interesse gesprochen. Dazu gehört natürlich auch, dass man ja bewertet, beobachtet, kritisiert wird. Das ist etwas, was die Öffentlichkeit einfach natürlich mit sich bringt. Wenn wir uns jetzt mal zuletzt angucken, wie es mit den Frauen gelaufen ist. Nach der EM 2022 in England wurdet ihr für Platz 2 völlig zu Recht gefeiert. Das war ein tolles Erlebnis und eine große Euphorie war spürbar, die ein Jahr später nach dem WM-Vorrunden aus in Enttäuschung und Frustration irgendwie so umgeschlagen ist. Beschäftigt man sich im Vorwege eines solchen Turniers eigentlich mit der Möglichkeit, die auch besteht, dass man scheitert?
Ja, immer, weil du als Trainer natürlich auch alle Perspektiven mit einnimmst. Die Gewichtung ist eine andere. Es war ja auch nicht so, dass vorher im Vorfeld alles schon rund lief. Es ist ja nicht so, dass es nach der EM die ersten Spiele waren noch gut, ob es jetzt gegen USA, Frankreich waren. Und dann hat einfach von unserer Seite her zu wenig Entwicklung und Konstanz stattgefunden. Deswegen beschäftigt man sich schon damit, macht sich viele Gedanken, aber vielmehr natürlich, wie geht man die nächsten Schritte in die positive Richtung? Weil ich glaube, wenn du das nur negativ angehst, dann wirst du es auch nicht positiv gestalten können. Das funktioniert einfach nicht. Darauf vorbereitet ist man nie, weil man natürlich eine andere Erwartungshaltung an sich selbst hat. Das ist so.
Aber ich kenne das natürlich auch als Sportler, als Mensch an sich, macht es einfach Sinn, Optimismus zu verbreiten, positiv in die Zukunft zu schauen. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass es keine Hintertür gibt, durch die man eben durchschlüpfen kann für den Fall, dass etwas nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und ich habe so den Eindruck, dass man vielleicht für die Zukunft auch das ein bisschen mehr mit einbeziehen sollte in seine Arbeit. Was passiert eigentlich, wenn? Wo ist der Plan B? Wo ist der Plan C gegebenenfalls? Wie gehen wir mit solchen Situationen um in Zukunft?
Ja, also wenn du es rein auf dem Platz jetzt mal münzt mit Plan B und C, den gibt es schon immer. Das hat ja viele Rahmenbedingungen, die dann auch ineinander greifen oder auch viele Mechanismen, wo du nicht immer sagen kannst, du kannst es an einer Sache festmachen, warum Dinge nicht funktionieren. Das ist ja ein Prozess, den du dann in Ruhe aufarbeitest, ob es jetzt auf dem Platz ist, neben dem Platz. Und mit dem Scheitern sich auseinanderzusetzen, ich glaube, das machen die meisten sowieso schon, weil es ja einfach dein täglich Brot ist. Es ist ja nicht so, dass du auch im Jahresrhythmus im Verein ständig nur gewinnst und oben stehst. Sowohl mit deiner persönlichen Leistung als auch mit der Teamleistung. Es braucht dann die ein oder andere vielleicht auch nochmal einen externen Bedarf, sei es in der mentalen Unterstützung, in der psychologischen Unterstützung, aber natürlich auch als Team. Und auch das ist jetzt gerade wieder wie unter Horst ein Prozess gewesen, unabhängig von irgendwelchen taktischen Vorgaben, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln und auch einzugestehen, wenn Dinge nicht laufen. So, und dann geht es einfach um die Kommunikation, da offen und ehrlich miteinander umzugehen.
Horst Rubesch, du hast ihn angesprochen, ist natürlich ein Mann mit großer Lebenserfahrung, der da hilfreich ist in solchen Situationen. Und was daraus entstanden ist, das haben wir gesehen, da werden wir später nochmal drüber sprechen. Was mich interessiert, ist tatsächlich, wie gelingt es, Erfolge, aber auch Niederlagen richtig einzusortieren? Also auf der einen Seite nicht abzuheben und auf der anderen Seite aber auch nicht in ein Loch zu fallen, wenn tatsächlich das gewünschte Ergebnis nicht am Ende steht.
Ja, wenn du dann, ob es jetzt eine Saison im Verein ist oder mit der Nationalmannschaft den Erfolg nochmal reflektierst, dann überlegst du ja, was waren erstmal die Erfolgsfaktoren? Also was sind Dinge, die du im nächsten Jahr wieder brauchst. Es reicht natürlich aber nicht, ein Copy-Paste zu machen. Also du kannst jetzt nicht das Gleiche für das nächste Jahr nochmal machen und den gleichen Output erwarten. Das wird nicht funktionieren, weil es immer abhängig ist, auch da wieder von mehreren Faktoren. Wie ist die Mannschaftszusammenstellung? Was muss sich verändern, damit der Gegner sich nicht drauf einstellt? Was müssen wir vielleicht im Staff noch verändern? Was musst du selbst an dir verändern, um vielleicht nochmal neue Reize zu schaffen? Das ist halt das, was du sowieso als Trainer machst. Deswegen hast du eigentlich in der Sommerpause auch keine Pause. Du kannst halt immer kurz genießen und bist dann eigentlich schon wieder dabei, drüber nachzudenken, was müsstest du wiederholen und was musst du gegebenenfalls anpassen und verändern? Und wie kannst du dich auch selbst nochmal verbessern?
Ihr wurdet ja bei der WM von einem TV-Team begleitet. Es gab eine Dokumentation, die ich mir auch angeschaut habe. Und fangen wir mal mit dem Positiven an. Ich habe die Spielerin als sehr offen empfunden. Es wurde da über Ängste gesprochen, über Leistungsdruck, sogar über Depressionen tatsächlich. Die Nationalmannschaft wirkte total nahbar und authentisch. Das Gefühl habe ich bei den Männern im Übrigen nicht immer, muss ich gestehen. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Liegt es daran, dass die Frauen noch nicht so einen Popstar-Status wie, ich sag mal, die Messis oder Ronaldos dieser Welt erreicht haben? Oder einfach daran, dass Frauen grundsätzlich ein bisschen anders sind?
Ich glaube, Männer und Frauen sind schon anders, aber daran liegt es nicht. Spielerinnen haben es auch selbst gesagt, das ist mittlerweile auch schon schwieriger wird für sie, genau das weiterzuleben, weil es dann schon anstrengend wird und auch oft in die Persönlichkeitsrechte mit reingeht und auch diese Nahbarkeit manche auch ausnutzen. Also es ist, ich kann deswegen auch eine Lanze brechen für die Männer und für die Jungs. Ich kann schon verstehen, wenn man sich irgendwann distanziert, weil es dann auch zu viel wird und man wenig Privatsphäre hat. Ich glaube, je mehr Rummel du hast, je mehr Aufmerksamkeit, desto eher ziehst du dich auch irgendwann zurück. Und es ist ja auch bei den Jungs so, dass es da auch genügend Spieler gibt, die versuchen, den Fans nahbar zu sein. Ich glaube, dass wir als Verband da sicherlich in der Vergangenheit nicht immer alles richtig gemacht haben und die Vereine auch nicht. Aber es ist schon allen bewusst, dass wir nur dann Erfolg haben, wenn auch wir die Zuschauer drumherum haben. Das wissen Spieler männlich, weiblich gleich. So, und ich glaube, da kannst du jetzt nicht immer sagen, das ist jetzt nur so toll bei den Frauen, weil ich kann da sein, dass viele Jungs genauso nahbar sind, aber irgendwann ist da auch ganz oft eine Grenze überschritten.
Aber mir ging es vor allen Dingen um die Offenheit, ja, also mit der auch dort Schwieriges besprochen wurde. Und das fehlt mir so ein bisschen im Männerbereich, muss ich tatsächlich sagen. Und es ist natürlich völlig klar, was du sagst, dass auch da Linien mal oder Grenzen mal überschritten werden. Auf der anderen Seite natürlich aber auch jede Spielerin und jeder Spieler ein Interesse daran hat, möglichst sich gut zu positionieren in der Öffentlichkeit. Werbeeinnahmen spielen eben heutzutage auch eine große Rolle. Social Media ist ein wichtiger Punkt. Und da habe ich einfach die Frauen ganz anders erlebt. Ich wünschte, dass es so bleiben würde. Ich wünschte allerdings auch, dass wir aufpassen, dass Grenzen, wie du sagst, nicht überschritten werden.
Ja, vielleicht haben es da manchmal die Frauen ein bisschen einfacher, dann allein aufgrund der gesellschaftlichen Situation Dinge, Gefühle offen anzusprechen, weil es ja oft Klischees einfach gibt, dass es dann, der Mann ist gleich ein Weichei, wenn dann ein Trainer kommt oder wie er reagiert, das ist nicht männlich genug. Das finden wir leider immer noch oft genug vor. Und gerade im Fußball ist es doch sehr oft männlich deklariert, dieses Verhalten. Und das ist schade, weil ich glaube, viele würden gern öfter sagen, was sie denken oder was sie auch fühlen.
Ja. Das ist zumindest etwas, was ich meiner Tochter versuche beizubringen. Und wenn es ein Sohn geworden wäre, würde ich das auch so tun. Nach dem frühen WM-Aus ging es ja dann so ein bisschen drunter und drüber, muss man sagen, um die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erkrankte, darüber wurde viel geschrieben. Und wir wollen da heute gar nicht so sehr drüber sprechen. In der Nations League bist du dann als Cheftrainerin interimsmäßig zunächst einmal eingesprungen. Dann kam Horst Rubisch dazu. Wir haben eben schon über ihn gesprochen. Ihr habt auf den letzten Drücker die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Paris geschafft. Das muss eine stressige Zeit gewesen sein. So kann ich mir das jedenfalls vorstellen. Wie bist du tatsächlich mit diesem ganzen Trubel und dem Druck und dem medialen Rummel umgegangen?
Ja, es war schon eine sehr besondere Zeit, muss ich sagen. Es war, glaube ich, die prägendste Zeit für mich in diesem Trainergeschäft. Es hat mich extrem nochmal gefordert und ich habe mir gedacht im Nachhinein, eigentlich kann es nie wieder schlimmer kommen. Auch wenn ich sehr demütig bin und dankbar bin, dass ich überhaupt meine Linie da stehen durfte für die deutsche Nationalmannschaft. Aber ich hätte es nicht unter diesen Bedingungen gerne gemacht, weil der Grund war ja, dass Martina krank ist. Und das ist kein schöner Grund, dass man da stehen darf. Ja, und es waren viele Dinge, die einfach schwierig waren. Erstmal, dass Martina erkrankt war, die Situation der WM, dass wir da einfach nicht gut performt haben als gesamtes Team. Das macht ja was mit allen, gerade wenn man ehrgeizig ist und das Jahr vorher gerade ganz, ganz, ganz oben war. Es ist immer sehr, sehr schwer, wenn du tief fällst. Das empfinde ich auch, wenn ich in einer Komfortzone als Co-Trainerin bin, nicht weniger als, glaube ich, der Chef oder andere, weil ich mich auch mitverantwortlich fühle. Was besonders war, dass, wie gesagt, die Stimmung ja nicht gut war im Gesamten und dass es schwierig war, dann den Turnaround zu schaffen. Umso mehr bin ich stolz, dass wir es mit dem Team geschafft hatten, mit allem, was dazugehört, auf der auf dem Platz, neben dem Platz. Was schwierig war, dass man gefühlt so ein bisschen alleine war. Also, dass man ja genau gucken musste, wer unterstützt sich jetzt, wer ist loyal und wer sieht die Sache im Vordergrund. Mhm. Und das ist halt das, was ich für mich mitgenommen habe. Im ersten Moment dachte ich danach, boah, zum Glück zu Ende, wir haben es irgendwie geschafft, wir können noch Olympia uns qualifizieren. Ein Sieg, eine Niederlage, ist aber noch alles drin. Das war das, was ich wollte, dass wir die Chance haben, uns zu qualifizieren. Aber es sind halt so viele Dinge gewesen, die einfach auch schwierig waren, schwierig zu handeln. Und ein paar Wochen später habe ich gedacht, hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich so, komisch, obwohl es so schwierig war. Und eine besondere Situation hat Spaß gemacht. Und
vielleicht, weil man eine Herausforderung gemeistert hat, das spielt ja sicherlich auch eine Rolle, oder?
Ja, vielleicht nicht perfekt in Anführungsstrichen, aber man hat sie gemeistert und man hat sie auch als Team gemeistert. Aber auch die Rolle, in der ich war, hat mir dann Spaß gemacht, Verantwortung zu übernehmen, nochmal vorne zu stehen, die Mannschaft und den Staff zu führen. Das sind ja doch 70, 80 Leute, die du hast, mit denen du dann, so viele sind es mittlerweile, in diese Nations League gehst. Und das hatte mich selbst gewundert, dass mir das dann doch Spaß gemacht hat.
Wir kommen da gleich nochmal zu. Eine Sache interessiert mich. Die WM war in dieser Phase ja nicht so richtig aufgearbeitet worden, weil eben, das Trainerteam alleine auseinandergerissen wurde, plötzlich andere Probleme in den Vordergrund gerückt sind. Ist das nicht eine besondere Schwierigkeit? Weil um positiv in die Zukunft zu blicken, muss man ja auch etwas erstmal abschließen. Das heißt, Klappe zu, Affe tot sozusagen. Also war das eine besondere Schwierigkeit, mit der ihr nochmal zu kämpfen hattet, eben, dass das nicht aufgearbeitet war, während es schon um die Zukunft ging?
Also es war so, dass wir, als Martina jetzt krank wurde, ich das schon zusammen mit dem Team weiter aufgearbeitet hatte. Ich habe das dann auch vorbereitet fürs Präsidium, für die sportliche Leitung, auch ohne Martina dann, weil wir natürlich auch für uns rein für den Platz auch einen Abschluss brauchen und was müssen wir vielleicht mitnehmen und was müssen wir besprechen. Und dann ging es auch darum, nicht jeden einzelnen Punkt durchzugehen, sondern ich habe vorher mit dem Mannschaftsrat gesprochen, was denkt ihr ist wichtig, worüber müssen wir sprechen, damit wir jetzt Erfolg haben und was können wir beiseite legen. Also was braucht es einfach? Das war, glaube ich, wichtig, dass man da die Mannschaft mit ins Boot nimmt. Und was auch wichtig war, dass ich von vornherein gesagt hatte, ich möchte in Zukunft auch nicht mehr Bundestrainerin sein und ich mache das jetzt für diesen Moment, weil ich auch glaube, dass die Zeit dann auch irgendwann vorbei ist und die Mannschaft auch das Gefühl haben muss, wenn es jetzt mit Martina nicht weitergehen sollte, weil auch das stand ja in der Schwebe, dass es dann auch einen Cut gibt, was total okay ist, weil das gehört auch zu diesem Geschäft dazu, und es eine Perspektive dann da ist. So, und das waren Dinge, die wir dann intern im kleinen Kreis auch besprochen haben, so dass man halt eine Entscheidung getroffen hat, die ich jetzt nicht nur aus meinem Sinn oder aus Trainerteamsinn gemacht habe, sondern auch da den Mannschaftsrat in gewisse Prozesse mit reingenommen habe und wir auch schon doch noch taktisch vielleicht und auch was drumherum war, zum Teil mit in eine Besprechung reingenommen haben. Also wir wollten jetzt nicht einfach nur sagen, ist jetzt egal und jetzt geht's weiter, weil das funktioniert nicht. Mhm. Dafür ist dann auch zu viel nicht gut gewesen, sondern haben vorher besprochen, was ist wirklich relevant und was brauchen wir.
Du hast das gerade eben schon angedeutet und vorhin auch schon einmal. Du wolltest gar nicht so gerne Bundestrainerin sein. Nun bist du es aushilfsweise gewesen. Aber warum war dir die erste Reihe gar nicht so wichtig? Ich denke, grundsätzlich hat der Co-Trainer vielleicht in solchen Situationen auch immer für sich eine Chance gesehen, selbst nach vorne zu rücken und ja, die Verantwortung zu übernehmen.
Also erstmal kann ich sagen, es ist ja eine Komfortzone, die ich sehr, sehr gerne ausgefüllt habe.
Ja.
Und ich glaube, die ich auch meistens gut ausgefüllt habe. Und jetzt nicht, ich war noch nie ein Karrieremensch, der gesagt hat, in 4 Jahren muss ich da sein, in 8 Jahren muss ich da sein, das ist mein Plan, sondern es hat mich immer irgendwo hingetragen durch dem, so wie ich bin und wie ich arbeite. Zu dem Thema Bundestrainerin war es so, dass ich einfach weiß, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, diesen Posten zu übernehmen, weil es einfach was Neues bräuchte. So, da kann ich sehr gut selbst reflektieren und würde jetzt nicht aus purem Egoismus sagen, ich mache das jetzt, weil ich das möchte und es geht um mich, sondern es geht um den deutschen Fußball. Und da glaube ich, bin ich für diesen Zeitpunkt einfach nicht die Richtige gewesen. Mhm. Für den Moment war es vollkommen okay. Und auch jetzt in meiner Rolle passt es genau und das ist auch alles klar. Aber ich glaube, dass das auch für das Team und für die Perspektive genauso richtig war.
Mhm. Nach den Olympischen Spielen in Paris wird nun Christian Wück Bundestrainer, Maren Meinert und Saskia Bartusiak werden seine Assistentinnen sein. Wie sieht deine Zukunft aus? Wie geht's dann mit dir persönlich weiter?
Ja, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich hatte jetzt sehr gute Gespräche mit Andreas Rettig. Jetzt habe ich gesagt, ich würde ganz gerne erstmal den Fokus Olympia haben. Und dann schauen wir nochmal. Er hat mir suggeriert, dass der Verband mich gerne halten möchte in einer anderen Position. Darüber sprechen wir dann nochmal nach Olympia, wie gesagt. Aber ich kann mir auch vorstellen, für die Zukunft dann wirklich den Schritt nach vorne zu machen in die erste Reihe. Aufgrund dessen, was ich auch im letzten Jahr, wie gesagt, für mich festgestellt habe, dass ich dachte, es macht mir doch Spaß. Ich kann mir das vorstellen, weil vorher hatte ich kein klares Bild dazu, auch nicht zu mir, wie ich vielleicht als Cheftrainerin agieren möchte. Das ist für mich klarer geworden. Insofern
eine Fügung, wie es ja, so oft war in deinem Leben tatsächlich. Ja,
genau. Vielleicht sollte es so sein. War jetzt nicht die schönste Fügung im ersten Moment, aber vielleicht im zweiten, mit dem zweiten Blick dann. Insofern habe ich einfach gesagt, lass doch erstmal jetzt Olympia spielen. Und das kann ich auch ganz gut. Ich bin da sehr strukturiert und möchte mich auch gerne jetzt auf die Nations League, auf Olympia fokussieren. Und habe ja dann auch zum Glück nicht den zeitlichen Druck, sofort eine Entscheidung treffen zu müssen.
Aber du wirst dir deine Gedanken gemacht haben. Das hast du ja zumindest auch gerade schon gesagt, dass die erste Reihe und der Cheftrainerposten durchaus etwas wäre, was dich jetzt reizt. Was kommt da für dich in Frage? Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was da so in deinem Kopf rumschwirrt. Viel. ja. Ist es Profifußball vielleicht das als erste Frage? Ist es Profifußball, ist es Amateursport? Wo siehst du
deine Zukunft? Es ist Profifußball im Frauenbereich. Also ich würde jetzt nie Nein zum Männerfußball sagen, aber ich habe mich jetzt noch nie in diese Richtung orientiert. Man würde sich da auch mal alles anhören, sei es dann auch wieder als Co-Trainerin. Aber ich würde ganz gern ins Ausland gehen. Mhm. Weil ich als Spielerin habe ich es nie gemacht. Wäre für mich persönlich mal eine neue Herausforderung, vielleicht plus die andere Herausforderung, Cheftrainerin zu sein. Das würde ich aber gerne für mich als Challenge nehmen. Ich würde da gerne einen Verein finden, der mit mir eine Vision vielleicht gemeinsam erarbeitet, wo man gemeinsam was entwickeln kann, wo man die Chance bekommt. Das wäre so das, was ich jetzt als erste Vorstellung hätte. Aber wie gesagt, im Detail Gedanken dazu mache ich mir dann nach Olympia. Aber das Ausland wäre was, was mich sehr reizen würde. Weil in Deutschland ist es so, da war ich jetzt lange, ich kenne alles. ich glaube, ich habe manchmal ein paar Vorbehalte. Vielleicht hat man auch Vorbehalte gegen mich. Und ich würde ganz gerne einfach bei Null irgendwo anfangen.
Ja, klingt nach einer guten Idee zumindest. Ob daraus ein Plan sich entwickeln wird, das werden wir sehen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, Britta, dass du dort das findest, was dich erfüllt. Entscheidend ist, du bist ja Trainerin und es gibt zu wenige davon in Deutschland tatsächlich. Also Frauen, die Fußballtrainer oder Fußballtrainerin, muss man ja sagen, werden. Warum glaubst du, ist das so? Und die zweite Frage, die daran gekoppelt ist, was kann ein Trainerjob einem persönlich geben?
Warum das so ist? Ich glaube, weil, wie am Anfang schon gesagt, das Berufsbild jetzt sich erst so langsam entwickelt und die Hürden vielleicht manchmal noch größer sind, gerade was die Lizenzen betrifft, weil vielleicht viele Frauen sich nicht sofort trauen, in diese Bereiche reinzugehen. Das ist ja jetzt in der Wirtschaft ja auch nicht anders. Da haben wir ja auch in bestimmten Positionen immer noch zu wenig Frauen. Vielleicht geht es dann eher um die Rahmenbedingungen, die man schafft, dass man die ersten Schritte da reinmacht. Dann funktioniert es ja meistens auch. Wir haben ja jetzt auch über FF27 im DFB gewisse Förderprogramme für Frauen im Fußball, dass wir forcieren wollen, dass wir junge Trainerinnen-Talente da reinbringen. Wir selbst bei der Nationalmannschaft hatten ja vor 2 Jahren zusammen mit Patrick Rolimund die B-Plus-Lizenz ausgebildet für die Nationalspielerin, was, glaube ich, sehr, sehr gut ankam, wo auch viele Spielerinnen erstmal festgestellt haben, was es bedeutet, Trainerin zu sein. Sie hatten keine Extrawurst, das war jetzt kein 2-Wochen-Lehrgang, sondern sie mussten die ganz normal machen, die Lizenz wie alle anderen auch.
Die Zeiten, die Lothar Matthäus und Co. genossen haben, die gibt's nicht mehr, die sind vorbei.
Und das ist auch gut so, ja. Weil ich finde, du musst auch deine Erfahrung sammeln und sie mussten dann in den eigenen Verein mit Jugendmannschaften arbeiten, das Videomaterial einreichen, Aufgaben lösen gemeinsam. Also es war ein ganz normaler Lehrgang, wie bei allen anderen auch, nur an die Zeiten für die Spielerin angepasst. Und wir haben immer einen Tag sozusagen geopfert von der Maßnahme, so dass wir da an dem Montag zum Beispiel schon mal noch was machen konnten. Also versuchen wir auch auf Verbandsebene gemeinsam Projekte zu entwickeln, wo wir junge, talentierte Nachwuchstrainerinnen reinbringen können und vielleicht die Hürden ein bisschen erleichtern, sei es als Ex-Spielerin oder jetzt auch, wenn wir Junior-Coach haben, andere Geschichten über die Verbände suggerieren, dass es da auch extra vielleicht mal Frauenlehrgänge gibt, weil vielleicht manche sonst irgendwie so ein bisschen Berührungsängste haben, vielleicht in eine C-Lizenz reinzugehen, wo dann das sehr, sehr männerdominiert wird.
Wir haben das tatsächlich beim SAZ journalistisch begleitet. Es gibt in Malente, beim Schleswig-Holsteinischen Fußballverband, vor einigen Jahren gab es einen Trainerausbildungskurs nur für Frauen tatsächlich. Und das war mit Anuschka Bernhardt, die Verbandssportlehrerin, sehr stark frequentiert. Und hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Ich würde dich mal bitten, nenn mir doch mal 3 Gründe, warum man Trainerin sein sollte, beziehungsweise was einem das gibt. Was sind so für dich die entscheidenden Faktoren, die diesen Job ausmachen?
Du hast mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun, die dich immer wieder challengen und wo du auch diese Menschen challengen kannst. Du kannst zur Entwicklung beitragen, sei es auf dem Platz, neben dem Platz, also als Persönlichkeit, als Spielerin im Spiel, aber wie gesagt auch um das Feld herum und auch alles andere, was drumherum passiert. Ich mag es halt einfach gerne, wenn man gemeinsame Momente irgendwie kreiert. Das muss nicht immer nur auf dem Platz sein, das kann auch mal die Feier danach sein, das können auch mal andere Teambuilding-Geschichten sein, das können, wie gesagt, ganz viele verschiedene Momente sein, einfach dieses Arbeiten und Erleben mit Menschen in gemeinsamen Situationen und sich selbst dadurch auch immer wieder weiterzuentwickeln.
Es gibt Frauen, die sich eher als Trainerin im Männerfußball sehen. Du hast gerade gesagt, das ist jetzt nicht zwingend das, worauf du den Fokus legst. Aber mit Sabrina Wittmann haben wir kürzlich bei Drittligist Ingolstadt die erste Frau im Profifußball, die jetzt an der Seitenlinie dort tätig ist. Was kann sie, aber auch andere Frauen insgesamt an besonderen Impact einer Männermannschaft geben? Gibt es einen Mehrwert aus deiner Sicht? Weil die Trainerausbildung, das hast du ja gerade eben schon gesagt, ist ja die gleiche letztendlich.
Ich glaube, dass diverse Teams immer ein Mehrwert sind für alle. Also ob es jetzt ein Mann im Frauenteam ist oder eine Frau im Mannteam, das ergänzt sich immer gut. Wobei man, glaube ich, auch nicht immer klar daran festmachen kann, was kann vielleicht die Frau und was kann der Mann gut. Es gibt ja auch viele Männer, die auch ein Einfühlungsvermögen haben, eine Empathie und Situation gut meistern, wenn es mal schwierig wird. Also insofern glaube ich, ist es halt einfach eher so das Momentum jetzt, das noch das Besondere, dass eine Frau da ist. Ich würde es mir wünschen, dass man irgendwann nicht mehr drüber spricht, dass eine Frau an der Seitenlinie ist und einfach ihre Kompetenz als Trainerin, als Mensch im Vordergrund steht. Und da können wir als Frauen sicherlich unsere typischen Eigenschaften, wie vielleicht das Einfühlungsvermögen mit reinbringen. Aber ich finde, das haben jetzt per se auch Männer. Also insofern weiß ich nicht. Ich finde es immer gut, wenn es divers ist, weil man vielleicht mal andere Blickwinkel nochmal hat. Andere Perspektiven. Und bei mir war das ja so, ich hatte hospitiert bei Mirko Slomka zu meiner Fußballlehrerzeit. Und er sagte immer nur, wenn du da bist, dann benehmen die sich viel besser. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich da war, aber ich glaube, bei männlichen Hospitanten war das nicht so. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht an der Aura einer Frau liegt, keine Ahnung. Ich hatte einen sehr, sehr guten Draht zu den Jungs.
Ja, vielleicht achtet man ein bisschen eher darauf, auf Etikette.
So, weiß ich nicht.
Also ich kann mir das schon vorstellen. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, und da gebe ich dir ja völlig recht, in der Wirtschaft interessiert das kein Mensch, ob der Chef ein Mann, eine Frau oder sonstiges ist. Und insofern bin ich da natürlich bei dir. In erster Linie kommt es auf die Qualität an und auf die charakterliche Eignung, diesen Posten zu übernehmen.
Genau, und darum geht's primär. Und das gerade eine Sabrina jetzt in Ingolstadt hat es ja schon vorher im Jugendbereich bewiesen. In der U19 ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre in dem Verein, auch sehr, sehr lange im männlichen Bereich und hatte ja die volle Unterstützung und ist, glaube ich, auch EZ-Leiterin erfahren. Da stand das, glaube ich, gar nicht groß zur Debatte, dass sie das jetzt wird, weil normalerweise wäre es wahrscheinlich der männliche U19-Trainer geworden, keine Ahnung. Ja. Sondern es war einfach Sabrina und für den Verein stand war es überhaupt nicht relevant, dass es jetzt eine Frau ist, sondern Sabrina mit ihrer Kompetenz als Trainerin. Und das ist bei Louis Ether, bei Union Berlin nichts anderes. Da wurde auch bewusst jetzt gar nicht groß medial was begleitet, dass da jetzt eine Frau an der Seitenlinie steht, sondern da steht Louis an der Seite mit ihrer Kompetenz und unterstützt das Team. Und darum geht's. Und wie gesagt, ich finde es schön, in diversen Teams zu arbeiten. Ich arbeite sehr gerne mit Männern zusammen und ich hoffe, dass das die Männer auch über mich sagen.
Trotzdem gibt es Unterschiede, zumindest im Fußball. Das muss man einfach so sehen und das wird von den Frauen auch gerne, öffentlich geäußert. So würde ich das jetzt einfach mal sagen. Die TV-Expertin Tabea Kemme hat zuletzt erklärt, der Frauenfußball habe einen besonderen Benefit für die Gesellschaft, so hat sie es gesagt, weil er mit einigen Dingen aufwarten kann, die dem Männerfußball ganz offensichtlich abgehen. In den Stadien gäbe es keine Gewalt, keinen Rassismus, keine Homophobie, Fairplay sei an der Tagesordnung. Das sind Dinge, die sie gesagt hat. Kann also der Männerfußball vom Frauenfußball aus deiner Sicht irgendetwas lernen?
Ja, ich glaube, das ist so sollte die Gesellschaft überall sein. Ist gar nicht nur auf den Männerfußball gemünzt. Ich glaube, das sind Werte, die für alle gelten. Und ich würde mir wünschen, dass dieser Ist-Zustand so bleibt und dass sich das auch nicht verändert und sich das alle Menschen zu Herzen nehmen, dass man genauso miteinander umgehen sollte und dass es gewaltfreien Sport gibt, keine Homophobie, kein Rassismus, dass es einfach was ganz Normales ist und nichts Besonderes sein sollte.
Ein frommer Wunsch. Ich hoffe, er geht in Erfüllung. Blicken wir mal auf die Heim-EM der Männer. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat offensichtlich von den Frauen und auch vom eigenen Scheitern der Männer zuletzt gelernt, dass es wichtig ist, nämlich rechtzeitig einen Kader zu nominieren und eine klare Hierarchie festzulegen. Das zumindest lässt sich so ein bisschen zuletzt erkennen. Warum ist das so aus deiner Sicht bedeutsam? Du hast das ja nun auch erlebt.
Ja, also ich glaube, dass Julian sowieso jemand ist, der sehr, sehr viel reflektiert und strukturiert und nachdenkt, was das Beste für das Team und für die Mannschaft und für den Erfolg ist und dass er sehr klar ist in dem, was er will und was er nicht will. Und das ist genau das, wenn du eine Unsicherheit in einer Mannschaft hast, dann ist Klarheit und in Rollen auf und neben dem Platz das Wichtigste. Und auch eine Hierarchie und welche Spieler passen am besten zusammen. Und dann ist es vielleicht nicht immer so, dass nur die besten Einzelspieler zusammenkommen, sondern dass die besten Spieler plus Charakter zusammenkommen, die harmonieren und dann sich auch in ihren Rollen genauso nehmen, wie sie vorgesehen sind und nicht nur das sagen, sondern das auch genauso leben, weil darum geht's. Es ist oft schnell gesagt, ja, ich nehme die Rolle an auf der Bank und dann wird trotzdem das anders nachher gelebt. Und da ist er sehr klar mit seinem Trainerteam, wie das funktionieren soll und wen er da sieht. Und ich finde, das hat er extrem gut gemacht. Es war wirklich schwierig. Er hat gut angefangen mit seiner Mannschaft. Dann hat er, und das ist völlig normal, und ich finde, das musst du auch so tun, wenn du das Gefühl hast, du weißt doch nicht, sind das wirklich jetzt die Spieler auf diesen Positionen, wo ich sie brauche, oder habe ich da, muss ich mein Spiel vielleicht verändern, weil ich habe vielleicht doch nicht die Außenverteidigerposition, wie ich sie gerne zum Spielen hätte. Und ich finde es legitim, wenn er da Dinge ausprobiert hat und dann für sich aber auch reflektiert, ich muss jetzt nicht dran festhalten, nur weil ich es wollte. Und das finde ich sehr stark, weil ich glaube, das können nicht immer alle Trainer, weil dann drücken sie auch vielleicht mal Dinge durch, nur um ihr eigenes Ding durchzudrücken, sondern einfach auch dazu sagen, nee, da muss ich halt vielleicht von meiner Idee ein bisschen abweichen und eher die Spieler nehmen, die diese Position ausfüllen. Dafür ändere ich dann was, aber in meinem Spiel mit und gegen den Ball in den verschiedenen Spielphasen.
Das ist ja ganz unterschiedlich, eine Nationalmannschaft zusammenzustellen im Vergleich zu einer, zu einer Vereinsmannschaft. Du hast es eben schon gesagt, Julian Nagelsmann hat das tatsächlich betont. Ne? Er nimmt nicht zwingend die 22 besten Fußballer mit, sondern er nimmt die mit, die am besten für diesen Moment zueinander passen. Das klingt auf der einen Seite so ein bisschen so, als ob das Leistungsprinzip nicht gilt. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt anschauen, hat das auch für ja eine Reihe von Diskussionen gesorgt, wenn wir uns gerade mal die Innenverteidigerposition angucken. Mats Hummels hat sich wahrscheinlich große Hoffnung gemacht, nach seinen Champions-League-Auftritten dabei zu sein, und er wird nicht dabei sein. Ist das etwas, was auch eine besondere Herausforderung ist, weil es früher ein bisschen anders war?
Das kann ich gar nicht beurteilen. Das würde ich mir auch nicht anmaßen zu beurteilen. Finde ich sehr schwierig. Wenn du von außen Dinge rein objektiv bewerten willst, geht das eigentlich nicht. Ja. Weil du brauchst, glaube ich, die Prozesse, die auch in einem Team ablaufen, die wissen wir ja gar nicht. Deswegen muss ich immer schmunzeln, wenn ich bestimmte Kommentare höre, weil ich ja die andere Seite kenne und du dir als Trainer ja Gedanken machst, warum du so eine Entscheidung triffst, wie du sie triffst. Und es hat ja nun mal gezeigt, dass vielleicht die letzten Welt- und Europameister nicht immer nur die besten Fußballer hatte im Team. Und man muss ja sagen, Nationalmannschaft sind ja alles gute Fußballer. Also das mal per se. Es geht dann vielleicht um internationale Klasse oder Weltklasse. Aber vielleicht hat man ein Weltklasse-Team gehabt. Und das Team ist wirklich so, gerade auf Nationalmannschaftsebene, das entscheidet nachher, ob du in einem Turnier erfolgreich bist oder nicht. Ein Spirit, der kann sich eigentlich nur in dem Team selbst entwickeln. Du kannst vielleicht als Trainerteam die Rahmenbedingungen schaffen, aber das anzuspitzen, das muss von selbst heraus, von innen entstehen, und da musst du genau gucken, mit welchen Personen kann dieses Teamgefühl und dieses Wir-Gefühl und diese Leidenschaft gemeinsam entwickelt werden. Und das, finde ich, können wir von außen überhaupt nicht beurteilen.
Ja. Die Leistungsunterschiede sind ja auch einfach nicht mehr so groß wie früher, das muss man ja auch dazu sagen. Insofern hat das die Vergangenheit tatsächlich auch für meinen Geschmack gezeigt, dass die Mannschaft, die den Mannschaftsgeist am ehesten auch auf den Platz getragen hat, bis zuletzt dann die Erfolge gefeiert hat. Und es spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle, um da mal bei Hummels zu bleiben. Worauf werden sich meine Innenverteidiger zum Beispiel einstellen müssen? Wie spielen wir Fußball? Welche Strategie verfolgen wir? Insofern kann ich das schon nachvollziehen. Aber ich finde es auch irgendwie interessant, wie darüber diskutiert wird. Und es zeigt, dass die deutsche Nationalmannschaft immer auch noch eine große Relevanz hat, was die öffentliche Meinung anbelangt. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns ja auch mit der Frage, wie kann uns ein Sommermärchen 2.0 gelingen? Was ist deine Meinung dazu? Was glaubst du, braucht es, um das zu erleben, was wir 2006 bei der Heim-WM im eigenen Land erlebt haben?
Ich glaube, wie gesagt, auch das ist, du kannst nicht Copy-Paste machen. Ja. Es wäre schon schön, wenn das Wetter mitspielt, als Faktor von draußen. Aber das, was die Mannschaft in den letzten beiden Spielen gezeigt hat, selbst wenn das Ergebnis nicht positiv ausgegangen wäre, wäre es, glaube ich, genau das, was es braucht, dass du siehst, welche Leidenschaft da entwickelt wird, dass die Spieler füreinander kämpfen, füreinander laufen, gemeinsam irgendwie auf dem Platz agieren. Und das ist eine Emotion auf dem Platz erkennbar. Ich glaube, das ist die Voraussetzung, dass du zumindest die deutschen Fans in deinen Bann ziehst und dass wir als Gastgeberland genauso gastgeberfreundlich wieder sind, wie wir es 2006 und auch in all den Jahren danach gewesen sind. Weil ich finde, das ist ja das, wo sich, glaube ich, viele überrascht waren in der Welt, wie offen Deutschland ist und wie freundlich Deutschland ist, weil so wurden wir vorher ja jahrelang nicht wahrgenommen. Und ich freue mich, wenn alle wieder sagen, ja, wir haben Bock auf die EM, wir fiebern dem entgegen und wir brauchen auch mal wieder was Positives und was Schönes und was zum Feiern, weil es ja einfach gerade wirklich nicht so einfach ist auf der Welt, aber dem steht Hass halt auch nicht entgegen. Man darf ja auch fröhlich sein. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir das, wie gesagt, auf dem Platz wieder gemeinsam hinbekommen, plus die Rahmenbedingungen, dass es alles friedlich abläuft, dass einfach viele Fans da sein werden aus Europa, aus der ganzen Welt und wir uns wieder von der besten Seite präsentieren und dass dann Petrus auch noch ein bisschen mitspielt. Ich glaube, das würde helfen.
Der DEHOGA-Vizechef Andreas Theetzen hat mir dazu gesagt, dass er glaubt, dass die Europameisterschaft auch Flucht aus dem Alltag für die Menschen sein kann. Insofern hoffen wir, dass es genauso kommt. Und eine Frage, die sich mir stellt, was glaubst du, ist es besonders wichtig, dass auch die Ergebnisse stimmen, um ein gutes Gefühl sozusagen für diese EM zu bekommen und dass vielleicht eine Euphorie entsteht? Oder spielt der Fußball an sich eine untergeordnete Rolle, weil es eher um andere Dinge geht, nämlich zu zeigen, wir stehen füreinander ein, wir kämpfen?
Doch, die Ergebnisse sind schon wichtig. Das, ja. Das ist ein Fakt. Es ist ja schon so, dass die Erwartungshaltung, die wir an uns selbst haben, immer sehr hoch ist, die äußere Erwartungshaltung. Und wir wissen auch, wenn wir weit kommen im Turnier, und das ist für weit kommen, heißt für mich auch immer Halbfinale, das ist weit, das ist nicht selbstverständlich, dann kann das natürlich eine Euphorie ergeben. Das ist ja normal, das war ja bei uns bei der EM auch nicht anders. Da haben, glaube ich, vorher nicht viele auf uns gesetzt. Und trotzdem ist ja nachher daraus was entstanden, obwohl wir nicht mal in Deutschland waren.
Ja.
Und ich glaube, genau das Gleiche ist ja oft so, weil dann bist du ja irgendwie auch wieder stolz und freust dich für das Team, du freust dich für dein Land. Und klar, kannst du dich auch für andere Nationen mitfreuen, aber es macht was mit dir und ist natürlich was Positives, wenn du auch wieder Erfolg hast. Das ist ja immer so. Das ist ja in allen Sportarten so. Und das kannst du, glaube ich, danach auch in den Statistiken immer sehen, wie der Zulauf dann in den einzelnen Sportarten ist. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass die Fans auch die Mannschaft mittragen, wir das vielleicht das nötige Quäntchen Glück auch haben, was du auch brauchst, so wie es jetzt Dortmund vielleicht auch hatte. Und dann bin ich mir sicher, dass wir da auch sehr, sehr weit kommen, weil ich glaube, dass wir das als Team durchaus und auch als Nation gut meistern werden.
Sagt Britta Karlsson, Co-Trainerin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft. Britta, vielen Dank, dass du hier warst. Wir freuen uns auf einen tollen EM-Sommer und auf die Frauenfußball-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris. Wir drücken auch dort euch die Daumen. Vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank auch.
Ich finde, du hast nicht zu viel versprochen, Sascha. Richtig gutes Interview. Und jetzt heute mit ein bisschen Abstand, was ist dir heute noch in Erinnerung geblieben und was hast du mitgenommen aus dem Gespräch, Sascha?
Ja, ich finde ihren Lebensweg wirklich beeindruckend. Sie hat hautnah und vor allen Dingen aus unterschiedlichen Perspektiven erlebt, wie sich der Frauenfußball in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Es gibt große Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball, zwischen Trainerinnen und Trainern, aber die Hoffnung ist groß, dass wir in Zukunft stärker voneinander profitieren. Diversität ist immer hilfreich. Das hat Britta betont und ich finde, damit hat sie recht.
Gehe ich auch mit. Und hast du auch ein Kriterium mitgebracht, was es für ein Sommermärchen 2.0 brauchen würde?
Ja, deutlich hat sie gemacht, wie wichtig es ist, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass ein Teamgeist nur von innen heraus entstehen kann und nicht von außen durch Trainer zum Beispiel, aufdiktiert werden kann. Selbstreflexion scheint auch eine große Rolle zu spielen, dass ein Trainer nicht starr an seiner Idee festhält, sondern sich anpasst. Und Aufrichtigkeit in Bezug auf die Rollenverteilung ist eben auch nötig.
Du hast gerade schon gesagt, Trainer und Rollen. Auf diese beiden Wörter, Begriffe, möchte ich jetzt weiter eingehen. Darum geht es nämlich in unseren nächsten beiden Folgen. Auch nächste Woche kommen wieder zwei Folgen raus. Eine Folge mit Finn Bartels und eine mit Ole Werner. Mit Finn Bartels habe ich über seine verschiedenen Mannschaften und Teams gesprochen, mit der er zusammen gespielt hat. Und da ging es auch um verschiedene Rollen, wie man so diese Rollen in einem Team annimmt und wie man sich so in diesem Gesamtgefüge einbindet und wie man am wichtigsten fürs Team ist. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, Finn Bartels hat mit vielen, vielen Legenden gespielt. Angefangen bei Hansa Rostock mit Viktor Agali, überragend, wie ich finde. Bei Werder Bremen mit Claudio Pizarro, Max Kruse unter anderem. Dazwischen nochmal St. Pauli, Fabian Boll, Florian Bruns. Also die Liste kann ich weiterführen. War ein sehr schönes Gespräch mit ihm.
Und wir wissen ja, dass du Werder Bremen-Fan bist, Tillmann. Und deswegen haben wir uns selbst ein bisschen an die Kandare genommen und gesagt, damit du nicht deine Neutralität über den Haufen werfen musst, habe ich mich mit Ole Werner getroffen, Bundesliga-Coach des SV Werder. Mit Ole Werner, ein schleswig-holsteinischer Jung, haben wir darüber gesprochen, wie wirkt sich eigentlich eine Europameisterschaft auf die Arbeit eines Bundesliga-Trainers aus? Und worauf muss er als Bundesliga-Trainer gegebenenfalls speziell eingehen in solchen Situationen, wo es darum geht, dass einige seiner Spieler vielleicht Hoffnung hatten, nominiert zu werden und doch nicht mit zur Europameisterschaft dürfen?
Viele spannende Themen. Ich freue mich auf die nächste Woche, auf diese beiden neuen Folgen. Bis dahin, mach's gut, Sascha.
Gute Nacht, Tillmann. Hau rein.
Gute Nacht.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien. Ein besonderer Dank geht an unsere Kollegen Martin Schulte und Yannick Schappert für die redaktionelle Mitarbeit. Redaktion: Sascha Bodo Sievers, Tillmann Wrede, Philipp Nicolai und Kevin Dittmann. Sprecherin und Schnitt: Kirsten Stünkel. Sounddesign: Marietta Osterloh. Social Media: Lukas Benker, Inge Kausch und Livecenter SHZ. Cover: Tinet Kehler. Und ein Danke geht außerdem an Sebastian König und den Uwe Seeler Fußballpark in Malente sowie unsere Helferinnen und Helfer im Hintergrund.